Das ist schon was anderes, wie wenn man jetzt eine Woche lang in so ein Rentalboot da in Kroatien rumeiert und jetzt hier mit seinem eigenen Boot um die Welt segelt und dann wirklich aufpassen muss, dass hier nichts kaputt geht. Krass war bei der Pazifiküberquerung war ein dänisches Pärchen und die hatten einen 80 Kilo schweren Thunfisch gefangen. Und
What?
dann haben die uns über Starlink geschrieben und dann haben wir uns einen Rendezvous-Punkt auf dem Ozean ausgedacht und dann haben die uns da bestimmt so 10 Kilo oder so
Ja.
Thunfischfilet an eine Boje gepackt, über Bord geworfen und wir haben es aufgesammelt. Das sieht immer schön aus, man ist an den schönen Ankerplätzen, man sieht schöne Fische und tolle Sterne und super schöne Sonnenuntergänge und immer ganz viele Cocktails und sowas. Das ist schon Realität, aber was man halt auch nicht sieht, sind diese ganzen Stunden und Tage, die man damit verbringt, dass man dieses Ziel überhaupt
Ja,
erreichen
den
kann.
Alltag zu
Also
bewältigen, dieses Boot am Laufen zu halten, ist einfach für drei Leute quasi ein Vollzeitjob.
reist du? Das möchten wir in diesem Podcast rausfinden. Hi, ich bin Julia, ich bin Redakteurin beim Online-Magazin Reisereporter und ich nehme euch mit auf spannende Abenteuer rund um die Welt. Dafür spreche ich mit Reisenden über ihre bewegendsten Reiseerfahrungen. Wir schauen uns verschiedene Reiseziele genauer an und lernen die unterschiedlichsten Wege kennen, die vielen schönen Ecken unserer Erde zu erkunden. Mit den besten Freunden mehrere Jahre auf einem eigenen Segelboot zusammen um die Welt segeln. Um euch herum nichts als Wasser und ab und zu mal ein paar Delfine, die euch begleiten, an einsamen Inseln ankern, tagsüber in Riffen tauchen, nachts Sterne beobachten. Ich glaube, davon träumen so einige von uns. Meine heutigen Gäste Nico und Steff sind gerade dabei, sich diesen Traum zu erfüllen. Aber ob der tatsächlich so traumhaft ist, das wollen wir in dieser Folge mal zusammen rausfinden. Wir sprechen heute über die Reise vom Segeln, über den langen Weg von der Idee einer solchen Weltreise bis zur Schiffstaufe, über den Kauf von einem eigenen Boot, über das enge Leben an Bord, über Wellen und Meer und über die Motivation, die auch in Wellen kommt und geht, über tagelange Reisen am Stück bei so einer Ozeanüberquerung und über die schönsten und vor allem auch die größten Herausforderungen bei so einer Segelreise. Leinenlos, würde ich sagen, oder was auch immer man dann sagt. Das ist Wie reist du? Beziehungsweise wie reist ihr mit Nico und Steff? Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Servus. Danke, dass wir da sein dürfen.
Wo erwische ich euch gerade?
Wir sind gerade wieder zurück auf Moorea, also Französisch-Polynesien. Waren jetzt ein paar Tage auf Tahiti und sind jetzt wieder rüber gesegelt. Wir hatten gestern relativ viel Wind, Starkwind. Wir wollten eigentlich schon Richtung Huain und Bora Bora. Das ist wahrscheinlich für viele ein Begriff.
Ja,
Und
ja.
sind jetzt aber noch mal ein paar Tage hier auf Moorea, um hier noch mal ein bisschen das Wetter abzuwettern. Hier waren wir schon vor 3 Wochen für eine längere Zeit und haben eigentlich schon alles gesehen, aber sind jetzt noch mal da, um einfach
Ja.
noch mal ein richtiges Wetterfenster abzuwarten, bevor es dann richtig weitergeht an den neuen Ort.
Okay. Wie lange habt ihr dahin gebraucht, wo ihr jetzt gerade seid? Und könnt ihr mal grob die Route abstecken, wo ihr so lang seid? Natürlich nicht jeden Stopp, aber ganz grob.
Also das Boot gekauft haben wir in Almerimar in Südspanien. Nach einem kleinen Refit sind wir noch einen kleinen Schlag durchs Mittelmeer gefahren
Ja.
und sind dann über die Kanaren in die Karibik gesegelt. Da haben wir dann ein paar Wochen verbracht. Dann sind wir zu den San Blas-Inseln gefahren, die wirklich ein Highlight waren. Dann haben wir einige Zeit in Panama verbracht und hatten da auch ein paar Probleme mit dem Rig. Und dann ging es durch den Panama-Kanal 31 Tage lang
Wow.
über den offenen Ozean nach Französisch-Polynesien. Da sind wir dann auf den Marquesas angekommen. Dann waren wir auf den Tuamotus und jetzt halt auf den Society Islands, auf den Gesellschafterinseln.
Genau, ja, von der Zeit her, was genau vor ein paar Wochen sind wir genau ein Jahr unterwegs. Also wir sind Anfang August letzten Jahres, also 2023, nach Spanien geflogen, um aufs Boot zu ziehen. Seit über einem Jahr auf dem Boot und seit knapp einem Jahr, sag ich mal, sind wir unterwegs, um jetzt hier zu sein.
Da höre ich sehr viele aufschreien, wie könnt ihr euch das leisten? Einmal von der Zeit her, aber natürlich auch vom Geld her, da wollen wir auf jeden Fall noch drüber sprechen. Erstmal würde ich euch aber gerne ein bisschen besser kennenlernen und ich hoffe die Hörerinnen und Hörer auch. Ihr seid ja nur ein Teil eurer Crew, ihr seid eigentlich mindestens zu dritt unterwegs, drei Freunde, offensichtlich segelbegeistert, aber nicht aus Norddeutschland. Das habe ich spätestens am Servus erkannt gerade. Woher kommt ihr und wie habt ihr zusammen auf ein Segelschiff gefunden?
Ja, das ist ein bisschen kompliziert, da muss man ein bisschen weiter außen.
So viel Zeit haben wir nicht.
Ausgreifen. Also ich komme aus dem Saarland, ich habe Gartenlandschaftsbau gelernt und davor war ich auf dem Internat auf Spiekeroog. Und Spiekeroog organisiert ein Segelschulprogramm, Heisties High School nennt sich das. Und da waren Steff und Robi zusammen mit einem meiner besten Freunde aus dem Internat. Und
ja.
So haben wir uns dann alle zusammen kennengelernt, obwohl die beiden aus Süddeutschland sind.
Okay, heißt ihr konntet alle vorher segeln?
Nee. Also nee. Wie der Segelanfänger. Ja.
Robert und ich konnten schon vorher segeln, aber Nico nicht so. Also wir sind schon mit Nico, Nico war öfter mal noch dabei, als wir dann in Kroatien oder in der Ostsee so Urlaub quasi gemacht haben, immer ein paar Wochen. Und da hat er schon auf jeden Fall was mitgenommen, aber ja, so jetzt richtige Ozeanerfahrung.
Also ich habe jetzt noch nicht von klein auf segeln gelernt, so wie die anderen. Ich bin da irgendwann so ein bisschen reingerutscht, ja.
Und was habt ihr ursprünglich, du hast deinen schon verraten, was habt ihr ursprünglich für Berufe gelernt? Ich hätte ja gedacht, einer von euch ist jetzt irgendwie Mediziner, einer ist Ingenieur und einer ist vielleicht ein Wettermann.
Ja, das wäre praktisch.
Wir haben ein perfektes Skillset hier an Bord.
Oder? Was ist euer Skillset, eure Ausgangslage gewesen?
Ja, wie gesagt, Nico ist Gartenlandschaftsbauer. Robert hat Fotodesign studiert und danach als Fotograf gearbeitet. Das ist schon mal ganz praktisch für uns, zumindest nicht für eigentlich das, was wir auf dem Boot machen, aber für das, was wir nebenher machen, nämlich Social Media. Und ich habe energieeffizientes Planen und Bauen studiert und habe danach als Architekt in der Bauleitung gearbeitet. Und das bringt jetzt nicht so viel.
Nicht unbedingt. Sei denn, du kennst dich mit Solarplatten oder so aus.
ein bisschen technisches Wissen hat vielleicht schon was gebracht. An Bord bin ich jetzt so ein bisschen der Elektriker geworden. Nico ist gartenlandschaftsbaumäßig bei den Maschinen geblieben. Also alles, was Motoren und Außenborder und so angeht. Und so hat man vielleicht so ein bisschen seine Jobs umgewandelt.
Absolut, ja. Und der Fotograf, wenn man eure Fotos und Videos so sieht, auf einsamen Inseln, macht ihr riesige Lagerfeuer. Irgendwie denkt man, ihr seid bei Robinson Crusoe oder Castaway, hoffentlich mit besserem Ausgang allerdings. Beschreibt mal die Umgebung bei euch. Wie sieht's da momentan so aus? Wie können wir uns das vorstellen?
Es ist paradiesisch, so wie man sich's vorstellt. Also hier wachsen überall die Mangobäume, die sind 30 Meter hoch, hängen voll mit Mangos.
Wow.
Ananasplantagen überall. Und Bananen wachsen am Straßenrand und die französisch-polynesischen Locals hier, die sind super nett, super offen, die haben alle ein Lächeln auf dem Gesicht, was extrem angenehm ist. Es schaut eigentlich keiner irgendwie böse. Alle sind nett, wenn man um Hilfe fragt. Und die Unterwasserwelt ist natürlich phänomenal, ne? Also wir haben hier Rochen, wir haben Eagle Rays, wir haben Wale, Delfine, alles. Haie sind auch dabei und so eine riesige Welt an Korallen, dieses das sieht man, weiß ich nicht, wo man das noch so sieht, glaube ich. Also es ist wirklich schön.
Ja, so klingt's. Was ist das Besondere an eurer Reiseform? Wahrscheinlich ist das ein Teil davon, aber könnt ihr es nochmal beschreiben, was für euch das Langzeitsegeln vor allem ausmacht?
Also für mich ist es eigentlich auch das Unterwegssein, also einfach die Art des Reisens. Wenn man jetzt, also man kann ja auch eine Weltreise im Flugzeug machen, aber dann sind halt die Flüge immer nur eine Art, um von einem Ort zum anderen zu kommen und nicht jetzt irgendwie Teil der Reise. Für uns ist das Segeln halt ein großer Teil der Reise. Das ist halt deutlich langsamer. Also die Etappe, die Nico vorhin gesagt hat, von Panama City auf die Marquesas, also da gibt's eigentlich auch außer die Galapagos-Inseln nichts dazwischen, wo man überhaupt jetzt anhalten könnte. Mit dem Flugzeug kann man das halt an einem halben Tag machen. Und wir haben dafür halt 31 Tage gebraucht. Dadurch erfährt man aber halt natürlich auch ein bisschen mehr, wie die Distanzen sind. Und wir sind jetzt schon seit Europa bis hierhin gesegelt und ich würde schon sagen, dass man ein ganz gutes Gefühl dafür bekommt, wie groß denn so der Erdball ist, ja. Was man jetzt eher nicht bekommt, wenn man halt mit dem Flugzeug von A nach B fliegt.
Ja.
Und dann ist halt der nächste große Vorteil, das kennen vielleicht viele so aus dem Vanlife, dass wir halt einfach überall, wo wir ankommen und wo wir hinfahren, unser Zuhause dabei haben und halt immer einen Ort haben, wo wir halt leben können, so wie wir uns das vorstellen. Und aber halt trotzdem Orte entdecken können, die super abgelegen sind und wo man auch jetzt nicht hinkommen würde, wenn man kein Boot hätte.
Mhm.
Also das ist so, glaube ich, was die Reise zumindest für mich ausmacht.
Mhm.
Ja.
Ich finde auch, es ist auch irgendwie eine andere Art des Reisens. Also es ist überhaupt nicht so wie Urlaub oder so. Also ist man, ich meine, klar, wir sind jetzt ein Jahr lang unterwegs oder so, aber es ist irgendwie anders. Man kommt nicht irgendwo an und denkt sich, okay, jetzt gehe ich 3 Tage an den Strand, jetzt gehe ich hier in die Bar und in das Restaurant und mache das und das. Es ist halt irgendwie, ja, es ist ein bisschen mehr Alltag irgendwie. Es ist ein bisschen entspannter. Man ist so ein bisschen, man hat nicht diesen Zeitdruck, jetzt alle möglichen Sachen machen zu müssen, die es hier gibt, weil man einfach ein bisschen mehr Zeit hat irgendwie. Und es nimmt dem Ganzen irgendwie sein Tempo und das ist eigentlich ganz angenehm.
Ja, das kann ich als Vanlifer sehr gut verstehen. Vor allem, wenn man dann nebenbei arbeitet, dann ist es erst recht kein Urlaub. Ich wurde heute erst wieder gefragt, warst du nicht erst im Urlaub vor lange? Und ich dann gesagt, nee, ich war zwar ein halbes Jahr unterwegs, aber da war irgendwie kein Tag Urlaub. Es ist ja auch anstrengend, so eine Reiseform. Aber das wollen wir gleich alles noch von euch wissen. Ich würde gerne mal ganz vorne anfangen. Wie viel Alkohol war da im Spiel, als ihr euch gedacht habt, wir kaufen mal ein Boot und segeln einmal um die Welt? Wie kommt man auf sowas?
Eigentlich gar nicht mal so viel. Also es ist irgendwie der Gedanke war bei Robert und mir schon immer da, weil wir halt, wie gesagt, mit 16 schon dieses Schulsegelprojekt gemacht haben, wo wir halt bis in die Karibik und zurückgesegelt sind, auch schon ein halbes Jahr. Und nach dem Abi, wo halt viele auch irgendwie so ein Auslandsjahr Neuseeland oder Australien machen, haben wir auch zu zweit wieder das Gleiche gemacht und sind als Crew auf einem Traditionssegler bis in die Karibik und zurückgesegelt. Dann war halt irgendwie klar, so dass wir irgendwann nochmal weiterfahren wollen. Und dann haben wir studiert beide. Und ich habe dann meine Masterarbeit geschrieben, als Corona gerade angefangen hat. Und hatte dann irgendwie so ein bisschen Struggles, so mich darauf einzustellen, jetzt in ein Arbeitsleben zu starten ohne Perspektive. Dann haben wir zu zweit eigentlich da schon entschieden, dass wir das jetzt einfach durchziehen. Und dann hat es aber noch knapp 4 Jahre gedauert, bis wir losgefahren sind. Also mit Ansparen und alles so ein bisschen drauf auslegen und dann auch Bootsuche. Man kann das, glaube ich, gar nicht so in der wilden Nacht oder so entscheiden, weil es einfach so viel dranhängt und es dann so endlos dauert, bis das alles funktioniert.
Aber schreib mal, was da alles zugehört, was du gerade schon so leicht angerissen hast. Was ist in diesen 4 Jahren der Vorbereitung alles passiert und was neben den Finanzen, die natürlich ordentlich sind, gerade als Berufsstarter, was muss da alles bedacht werden?
Ja, also die ersten 2 Jahre waren schon reines Geldansparen. Da haben wir halt irgendwie so geschaut, dass wir halt keine Urlaube mehr machen. Und da haben wir quasi alles drauf ausgelegt, dass wir halt in möglichst kurzer Zeit möglichst viel ansparen können. Und dann ging es quasi eigentlich los mit der Bootssuche. Also wir haben dann halt viel den Bootsmarkt beobachtet und was es für Schiffe gibt, haben uns da informiert.
Mhm.
Es gibt auch viel Literatur. Hier hinter uns steht gerade unsere Bordbibliothek. Da haben wir auch einige Bücher, die wir dann so ein bisschen gewälzt haben. Also man kann sich schon viel auch theoretisch mit allem beschäftigen und halt vorher schon sich überlegen. Aber eigentlich war es bei uns dann so, dass halt mit der Zeit dann alles, eins kommt irgendwie zum anderen, dann war irgendwie für uns war eigentlich von Anfang an schon klar, dass wir auch die Reise so ein bisschen medial begleiten wollen. Dann ist halt auch so, ja okay, irgendwie brauchen wir dann schon mal Internet. Und dann brauchen wir Starlink, weil auf dem Ozean geht nichts anderes. Okay, dann brauchen wir aber für Starlink Strom und 230 Volt Wechselrichter und so. Und so kommt dann irgendwie eins zum anderen. Und man hangelt sich irgendwie so ein bisschen durch die Sachen durch.
Durch die Probleme
durch, ja.
Eine Sache gelöst und es kommen 3 neue.
Genau, ja. So richtig los ging es erst, als wir das Boot dann hatten, weil dann konnte man halt konkret planen.
Habt ihr euch auch sicherheitstechnisch vorbereitet?
Ja, Sicherheit war echt ein sehr großes Thema auch. Also allein schon, was für Feuerlöscher man an Bord haben muss, wie viele Feuerlöscher, was für eine Rettungsinsel. Dann haben wir auch in Elsfleet, war das, glaube ich, hieß es, haben wir so ein großes Sicherheitstraining gemacht, also so ein Offshore-Survival-Training. Das war richtig cool. Das war auch mit simuliertem Wellenbecken und die können da das Licht ausmachen und können so
richtig Gewitter machen.
Einen Sturm simulieren mit Stroh und Wind und dann kommt eiskalter Regen von oben und
Helikopter abwinden
und du hast das Gefühl, du bist hier, also den können dann irgendwie so 1,50 Meter Wellen da drin machen. Und dann stehst du da drin mit deiner Rettungsweste und deinem Ölzeug, hast alles noch nie angehabt und dann wirst du in dieses Wasser geschmissen.
Ach, krass.
Und musst da überleben. Und
man hat da auf jeden Fall gut was mitgenommen.
Ja, voll. Also das würde ich jedem empfehlen, der sowas vorhat, weil normalerweise kommt man nicht in die Situation oder man sollte es wirklich vermeiden, in die Situation zu kommen, seine Rettungsweste benutzen zu müssen. Aber dass man schon mal weiß, wie sich das anfühlt in einem kontrollierten Bereich und mit Leuten, die echt Erfahrung haben und so. Das war schon sehr lehrreich auf jeden Fall, finde ich.
Ja, das Größte, was man da gelernt hat, ist, dass man das nie haben will, dass man in einer Rettungsinsel landet, weil das ist echt richtig scheiße da drin.
Ja, hattet ihr schon mal eine gefährliche Situation, wo ihr dachtet, gleich ist es soweit?
Nee, also sowas Kapitales jetzt noch nicht. Also wir hatten schon viele kleinere Sachen und also grundsätzlich, wenn man sich halt so mit so einem relativ kleinen Boot, wie wir es jetzt haben, auf dem Ozean sich bewegt, dann hat man schon mal ab und zu so potenziell unkomfortable Situationen, sage ich jetzt mal. Aber der Grad zwischen, ab wann es gefährlich wird, ist da immer noch relativ groß und auch viel persönliche Einschätzung und so, ob man halt in der Situation ruhig bleiben kann oder in Panik verfällt. Da hatten wir jetzt eigentlich noch nichts.
Glück ist da auch ein Faktor.
Ja.
Also wir hatten auch Glück, dass wir noch nie irgendwo drauf gefahren sind oder so in der Nacht.
Ja.
Also da gibt es genug andere Stories von anderen Mitseglern, die nachts irgendwie sogar auf dem Wal gefahren sind und das Boot verlassen mussten und sowas. Also es passieren die verrücktesten Dinge auf dem Ozean. Man denkt, man ist da alleine, aber es ist nicht der Fall. Also man ist überrascht, wie oft man dann doch noch Dinge sieht und andere Menschen sieht. Und wenn dann da halt irgendwie so ein Wal schläft oder ein Baumstamm rumschwimmt, das sieht man nachts nicht unbedingt und dann kann es ziemlich brenzlig werden.
Oh je.
Aber toi, 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 ist noch nichts passiert.
Ja, nee. Ich habe Holz. Ihr habt auch genug Holz um euch rum. Ich habe mal geklopft. Was habt ihr denn für ein Boot für die drei Boot-Nerds, die uns zuhören?
unsere Pepper heißt unser Boot, ist eine Elan 434 Impression. 434 steht für die Fußanzahl, also 43,4 Fuß.
430
Fuß, das wäre schön. Ist knapp 13 Meter in Metern umgerechnet. Und GFK-Boot, das ist vielleicht noch für einige interessant, da gibt es auch Unterschiede im Material. War vorher im Charterbetrieb in Kroatien und danach wurde es von einem norwegischen Ehepaar genutzt für auch knapp 10 Jahre. Oder 5 Jahre. Und dann haben wir es von dem netten norwegischen Ehepaar in Südspanien abgekauft.
Mögt ihr sagen, wie teuer der Spaß war? Mit was muss man da so rechnen? Das geht wahrscheinlich auch von bis, aber...
Ja, also unser Budget war am Anfang eigentlich irgendwas so um die 60.000 Euro, da sind wir schon deutlich drüber. Wir haben Pepper für 100.000 Euro glatt gekauft. Dann kommt halt noch ein bisschen was dazu, was wir dann danach reingesteckt haben. Also wir haben schon noch einiges an so, also Langfahrtausrüstung, sagt man da dazu. Also die Voreigner waren zwar schon auf den Kanaren damit, aber sind jetzt halt nicht so komplett autark unterwegs gewesen wie wir. Also wir haben noch ein bisschen an PV-Leistung und halt, wie gesagt, sowas wie ein Wechselrichter und Starlink, alles Mögliche an Sicherheitsausrüstung noch zusätzlich halt dazu geholt quasi. Und das sind nochmal 30.000 Euro oder so nochmal dazugekommen.
Das summiert sich sehr schnell.
Ja.
Eigentlich sind wir jetzt extrem gut aufgestellt, so was den ganzen Service Geschichte vom Boot angeht.
Sehr gut, das ist mein Horrorthema auch beim
das
Auto.
Nichts kaputt geht.
Ja, genau.
Ja, Kühlwasserschlauch war das letzte Thema.
Kühlwasserschlauch, ich muss mein Kühlwasser kaufen jetzt vorm Urlaub. Meine Güte, da sagt ihr was. Wasser tut's auch. Ja. Könnt ihr euch noch an den Start erinnern? Lasst uns mal zusammen lossegeln. Almerimar, habt ihr schon gesagt, da ging's los. Wie waren die ersten Tage für euch an Bord? Könnt ihr euch noch dran erinnern?
Die ersten Tage, die waren eigentlich nur begleitet von, ja, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Ja, es war irgendwie eine witzige Zeit. Also es ist alles neu. Man hatte, also wir haben auch ein halbes Jahr später immer noch neue Plätze am Boot gefunden, weil es halt echt so viel ist irgendwie, was man so entdecken kann. Und ja, es war richtig witzig irgendwie, so rückblickend auf jeden Fall. Jetzt sind wir ja schon alte Hasen, würde ich fast sagen.
Genau.
Seid ihr auch alle seefest mittlerweile oder war das am Anfang noch anders?
Ja.
Besser, also ich auf jeden Fall. Ich werde auch immer noch seekrank. Es ist, glaube ich, eine falsche Annahme, dass man da komplett das sich abgewöhnen kann. Ja, geht vielleicht schon, kommt auf jeden Person einzeln an. Mhm. Aber ich werde schon noch ein bisschen seekrank. Aber ja, die erste Woche, der erste Testschlag war auch eine Katastrophe. Das war die Feuertaufe, da sind wir nach Sardinien dann gesegelt. Das
war ich mir schon unsicher, ob Nico danach noch mitfahren will.
Oh nein.
Das war übel. Da hatten wir 3-4 Meter Welle oder so. Kein Wind.
Oh,
schön mit Motor. Nix. 5 Tage lang.
Nein.
Ja,
wir wollten nach Sardinien.
Oh, schreck. Oh Mann, ich würde sowas so gerne machen, ne? Aber das ist halt was, da wäre ich halt raus. Da kannst du mich halt über Bord werfen, direkt.
Ja, aber das Learning daraus ist einfach mehr Zeit einplanen und dann kann man solche Situationen vermeiden.
Ja, es ist sehr vermeidbar gewesen.
Ja.
Okay.
Immer wenn so sehr unkomfortable Situationen waren, dann war es bei uns eigentlich bis auf jetzt auf die Atlantik- und Pazifiküberquerung. Da kann es mal sein, dass halt so ein Tag dabei ist. Da kann man dann nicht aus. Aber alles andere wäre vermeidbar gewesen durch halt längere Zeit. Ja. Einfach, wenn man mehr Zeit hätte.
Wetter besser beobachten und schauen. Aber wir hatten auch einfach keine Erfahrung. Also wir wussten auch nicht, wie gut sich jetzt das Boot zum Beispiel verhält in der Welle und so. Und irgendwie dachten wir so, ja, das passt schon. 5 Tage.
Es ging ja auch.
Es ging auch. Aber jetzt inzwischen, nach einem Jahr, wissen wir auch, okay, wir wollen jetzt nicht unbedingt fahren, wenn die Welle höher als 2 Meter ist, weil es einfach mega unbequem an Bord ist.
So wie jetzt gerade hätten wir auch da Richtung Bora Bora fahren können. Das wäre auf jeden Fall easy machbar gewesen, ist auch nur eine Nacht. Aber haben halt lieber gesagt, nee, wir bleiben jetzt lieber noch 4 Tage hier auf Moorea, hier ist auch schön, und haben dafür dann eine entspannte Überfahrt.
Mhm. Also Seegang wäre ja was, wo ich Horror vor hätte, schon Jahre vorher. Worüber habt ihr euch Sorgen und Gedanken gemacht, vielleicht sogar Angst gehabt?
Das ist eine gute Frage.
Oh, endlich. Wie lange hat's gedauert bis zur ersten guten Frage?
Ich war da, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich bin da ziemlich blauäugig rangegangen. Also ich dachte mir halt so, ja, so ein bisschen wie Charterurlaub in Kroatien die letzten Male immer. Und irgendwie, ich habe mich halt auch einfach mega drauf gefreut, weil ich schon immer eine große Reise machen wollte und irgendwie hat es bei mir nie wirklich funktioniert. Ich wollte nach der Ausbildung, wollte ich Backpacken gehen, es hat aber irgendwie nicht hingehauen wegen beruflichen Perspektiven und ich weiß nicht, bei mir war das eigentlich ziemlich, ich war da ziemlich gelassen, was das alles anging.
Ja, nee, also jetzt, wo ich so kurz überlegt habe, war bei mir, wenn dann so das Einzige, was ich mir Gedanken gemacht habe, ob es so persönlich alles gut funktioniert und klappt, ob halt auch wirklich alle noch dann in der Gruppe Bock haben und so. Aber jetzt so vom Wetter und so, da hatte ich schon so, musste ich mich erst rantasten, um halt so Vertrauen zum Schiff zu bekommen. Aber als es dann da war, also sonst wäre es auch schlecht, glaube ich, wenn man das hätte, wenn man da immer so ein bisschen Hintergedanken hat.
Ja, Vertrauen ist, glaube ich, ein ganz großes Stichwort, nicht nur in das Boot, sondern ja auch in euch. Also es ist ja ein wahnsinniges Vertrauen, was man da auch haben muss innerhalb der Crew. Wie sieht euer Alltag aus an so einem, sagen wir mal an so einem Segeltag, jetzt nicht, wenn ihr irgendwo vor Anker liegt und zur Bananenplantage lauft, sondern wenn ihr wirklich unterwegs seid. Wie sind da die Rollen aufgeteilt? Wie können wir uns das vorstellen?
Also erstmal vielleicht kurz davor, sind die Segeltage relativ rar. Also das haben wir am Anfang auch immer ein bisschen falsch gedacht, Weltumsegelung. Aber wir sind schon deutlich mehr halt am Anker, als dass wir unterwegs sind.
Ach krass.
Also ich würde sagen, vielleicht ein Drittel oder so ist Segeln. Mhm. Oder vielleicht sogar noch weniger oder ein Viertel. Deswegen kommt es gar nicht so viel vor und ist für uns auch immer ein bisschen eine besondere Situation, wenn wir dann unterwegs sind. Oft sind wir auch dann sogar noch mehr Leute an Bord. Also auf den längeren Passagen waren wir jetzt entweder zu viert oder zu fünft. Dann sind die Rollen bei uns drei eigentlich gleichwertig. Wir haben schon immer einen Skipper, den wir festlegen vor jeder Etappe. Einfach auch, um in einer potenziellen Situation, wo es irgendwie super schnell gehen muss, dass vorher einfach klar ist, wer hat die Verantwortung. Robert und ich machen auch viel so die Wetterbeobachtung. Also wird dann eigentlich mindestens einmal am Tag, meistens sogar mehrmals am Tag Wetter runtergeladen und halt ein bisschen debattiert, wie man es jetzt macht. Segelt er, wo man jetzt langfährt. Da haben wir so verschiedene Programme, um halt so Windroutings zu machen und da so ein bisschen alles anzuschauen. Und ansonsten kommt man dann halt so ein bisschen in den Alltag rein. Also wir fahren ja durch mit unserem Boot dann. Also es muss immer jemand wach sein. Mhm. Das heißt, es gibt ein Wachsystem. Also die Nacht ist dann aufgeteilt und auch der Tag in 3-Stunden-Schichten. Und das wechseln wir dann alle paar Tage mal, dass jeder mal die Hundewache von 0 bis 3 Uhr nachts machen darf. Und genau, dann wird gefahren.
Es passiert nicht so extrem viel, sage ich mal so. Also es kommt extrem auf die Wetterlage an. Wenn jetzt viel Welle ist und viel Wind und es eh extrem schaukelig an Bord ist, dann merkt man auch, dass die Crew sich nicht viel bewegt. Also dann wird viel rumgelegen, dann wird viel Podcast gehört, dann wird ein Buch gelesen, dann wird irgendwie Netflix geschaut oder sonst irgendwas, Musik gehört. Dann passiert hier nicht viel, weil es einfach so super anstrengend ist, selbst die kleinsten Sachen. Ja, allein schon das aufs Klo gehen kann dann schon anstrengend werden, weil man sich die überall festhalten muss. Also man kann ja auch nichts abstellen oder so. Aber dann ist es richtig lustig zu beobachten, dass sobald mal die Welle weg ist und die Bewegung vom Boot verschwindet und man sich wieder normal bewegen kann, dann blüht die Crew wieder auf und es wird auf einmal gebacken und dann wird ein Bananenkuchen gemacht oder es werden Pancakes gemacht oder sonst irgendwas und alle werden wieder aktiv. Also es ist stark wetterabhängig, wie der Alltag hier an Bord aussieht auf jeden Fall.
Okay, dann ist das Wetter wahrscheinlich auch eine der größten Herausforderungen, oder? Was seht ihr als größte Herausforderung bei dieser Reiseform?
Die größte Herausforderung?
Ja, schon. Also man...
Ich glaube, die größte Herausforderung ist eher so das Zwischenmenschliche, also generell das enge Zusammenleben von mehreren Personen auf einem Boot ist eine Herausforderung. Das kann man auch nicht mit jedem, also das ist schon nicht so einfach teilweise. Das Wetter ist eher, ja, es limitiert einen eher, also man muss sich halt extrem ans Wetter anpassen, weil also wenn jetzt die letzten Tage war super viel Starkwind, dann verlässt keiner das Boot oder es wird so organisiert, dass einer halt an Bord bleibt, wenn wir vor Anker sind, weil es halt immer mal passieren kann, dass der Anker doch nicht hält und dann slippt das Boot und dann kann das Boot abtreiben.
Okay.
Und das wäre natürlich Worst Case, das wollen wir alle nicht. Mhm. Also das Wetter gibt den Ton an so ein bisschen, was wir machen. Aber es ist jetzt nicht das schwerste oder das größte Hindernis, würde ich glaube ich sagen.
Nee, aber es ist schon, also gar nicht mal jetzt nur das Wetter, aber halt, also man muss schon, glaube ich, so ein bisschen Nagel im Kopf haben, um halt diese langen Etappen zu machen. Es gibt schon auf jeden Fall Momente bei diesen Etappen, die halt super schön sind und super speziell, wo man sich auch denkt, ja, dafür mache ich's. Also wenn man irgendwie nachts den krassesten Sternenhimmel hat oder die ganze Nachtwache Sternschnuppen sieht oder so. Aber diese Momente sind schon sehr begrenzt, wenn man sie auf eine Zeit von 31 Tagen sieht. Da sind schon deutlich mehr Momente dabei, wo man sich denkt, wieso mache ich das eigentlich? Wieso tue ich mir das an? Einfach, wie gesagt, die Schiffsbewegung ist halt enorm. Auch die Geräuschkulisse, die dann hier an Bord ist, wenn wir unterwegs sind, auch wenn die Bedingungen entspannter sind, sind schon sehr nervenaufreibend, sag ich jetzt mal. Also das ist auf jeden Fall schon auch eine Herausforderung. Aber ich würde auch sagen, trotzdem, das Zwischenmenschliche die größte Herausforderung ist. So.
Bei Instagram sieht das doch immer alles so schön aus. Verstehe ich überhaupt nicht.
Ja, ja, ja.
Ja, das ist ja auch unser Job, dass das schön aussieht.
Yes, und es sind ja, also wie gesagt, ich will, es ist immer so ein Hin und Her, ist wie auch wenn man eine Wanderung macht, die super anstrengend ist und man oben auf dem Gipfel ankommt, dann war der Aufstieg meistens auch nicht so super schön, aber es lohnt sich halt trotzdem. Und ein bisschen so ist es halt bei uns auch, wenn man halt jetzt hier, wie gesagt, wir liegen jetzt hier gerade auf Moorea in einer der schönsten Buchten weltweit, die es gibt, mit irgendwie was, mit der Belvedere Lookout ist hier, das ist der schönste Blick der Welt, gekürt.
Angeblich.
Und wir liegen halt hier mit unserem eigenen Zuhause. Das könnten wir halt nicht machen, wenn wir halt nicht jetzt auch diese, bisschen diese Strapazen der Segeltour hierher auf uns genommen hätten, so. Ist dann schon trotzdem wert.
Also wenn man dann ankommt, ist dann auch viel vergessen.
Genau, dann ist es eigentlich schnell weg.
Ja, man ist dann schon sehr froh. Und dann ist es auch nicht so schlimm.
Ich kenne das vom Vanlife. Ich habe gerade erst angefangen und es sind genau diese Sachen. Wollte ich euch auch noch fragen, was ihr euch vorher anders vorgestellt habt, weil bei mir ist es ja genau das. Ich habe das bei Instagram gesehen und habe es ja auch vorher schon geträumt und dachte, wow, ich will das auch. Und dann fährst du los und auf einmal ist es windig und laut und der Regen prasselt total laut runter. Oder du fährst 800 Kilometer mit so einem alten, 30 Jahre alten Fahrzeug und denkst danach, als wärst du 9 Stunden auf dem Konzert gewesen.
Ja.
Dein Hirn ist irgendwie geplatzt. Also
hoffentlich geht nichts kaputt.
Ja. Echt?
Ja, also ich glaube, was ich auf jeden Fall unterschätzt habe, ist, wie viel Arbeit das ist. Und man denkt sich, ja, es sieht immer schön aus. Man ist an den schönen Ankerplätzen. Man sieht schöne Fische und das tolle Sterne und super schöne Sonnenuntergänge und immer ganz viele Cocktails und sowas. Und man hat es, ja, also das ist schon Realität, aber was man halt auch nicht sieht, sind diese ganzen Stunden und Tage, die man damit verbringt, dass man dieses Ziel überhaupt erreichen kann.
Den Alltag also, zu bewältigen halt.
Dass jetzt zum Beispiel irgendwas am Motor repariert werden muss oder dass jetzt 3 Tage lang an der Elektrik rumgeschraubt werden muss, weil irgendwas nicht funktioniert wieder oder dass man jetzt irgendwie eine Woche lang im Hafen festsitzt und nicht los kann, weil das Wetter so schlecht ist oder so. Also es sind viele Dinge, die man nicht so auf dem Schirm hat, wenn man es noch nie gemacht hat. Also wir wussten es, also uns war es, glaube ich, nicht so sehr bewusst. Also klar, wir hatten zwar so ein bisschen Charter-Erfahrung, aber das ist schon was anderes, wie wenn man jetzt eine Woche lang irgend so ein Rentalboot da in Kroatien rumeiert und jetzt hier mit seinem eigenen Boot um die Welt segelt und dann wirklich aufpassen muss, dass hier nichts kaputt geht. Also
ich dachte am Anfang noch, dass ich nebenher noch so ein bisschen remote arbeiten kann, aber das ist einfach so nicht denkbar, einfach von der Zeit her. Also das ist einfach den Alltag, also bei uns kommt dann noch ein bisschen natürlich das Social Media Ding dazu, was aber auch echt nur ein kleiner Teil ist vom Zeitaufwand. Einfach dieses Boot am Laufen zu halten, ist einfach für 3 Leute quasi ein Vollzeitjob. Einfach, wenn man so Kleinigkeiten irgendwie, wenn man halt einkaufen gehen will, dann können wir jetzt ja nicht mal kurz gehen. Dann muss erstmal das Dinghy ins Wasser, dann muss der Motor angebaut werden, dann muss man irgendwo hinfahren, sondern sich erstmal wieder informieren, wo überhaupt hin. Also es ist immer so Kleinigkeiten ziehen halt immer so einen extremen Rattenschwanz manchmal hinter sich her, den man halt einfach nicht auf dem Schirm hat. So, und dann es dauert einfach alles sehr lang.
Ja, ich kenne das so gut. Ich bin losgefahren zum Überwintern und habe gesagt, komm, ich arbeite einfach 40 Stunden weiter, ist gar kein Problem. Bis ich dann im Auto saß und mir dachte, wie soll ich denn 8 Stunden am Tag arbeiten und dann noch 5 Stunden fahren und dann noch was vom Leben haben? Wie soll denn das? Hättest ja mal rechnen können, Mädchen, funktioniert nicht.
Ja, beim Vanlife ist es ja auch so, da musst du ja auch irgendwie gucken, wo stelle ich wo stelle ich mein Auto ab, wo hole ich Wasser her und so. Es sind halt diese alltäglichen Sachen, die man auch nicht unbedingt zeigt, weil ist halt Arbeit, die gemacht werden muss. Aber sie braucht halt ihre Zeit und kommt halt dazu irgendwie, It's part of the game irgendwie.
Aber wie macht ihr das finanziell? Habt ihr jetzt wirklich in den 4 Jahren, die ihr da dann, oder 2, 3 Jahre, die ihr dann gearbeitet habt, so viel erarbeitet, dass ihr ein Boot kaufen könnt und jahrelang um die Welt segeln könnt, ohne wirklich viel zu arbeiten?
Nee.
Nee, danke, tschüss.
Nee. Das war die ganze Zeit bisschen über unser Budget so gerechnet, dass wir die Reise quasi vorfinanzieren für ein Jahr. Das heißt, wir fahren jetzt dieses Jahr noch bis nach Neuseeland. Da wollen wir so Ende Oktober ankommen, Anfang November. Und bis dahin ist die Reise so vorfinanziert von den laufenden Kosten. Also wir geben im Monat so circa 2.500 Euro nochmal halt zusätzlich zu dem, was wir vorhin schon gesagt haben, einfach an laufenden Kosten aus fürs Boot und für den Unterhalt und für unsere Lebenshaltungskosten.
Also insgesamt, nicht
jeder. Ja, nicht jeder, ja, ja, nee, insgesamt fürs Boot.
Was für drei Personen dann ja auch einfach nicht viel ist. Ja.
Ja, aber da sind auch alle möglichen Sachen noch mit eingerechnet. Also da sind auch Ersatzteile also, mit eingerechnet. Ja, und
Ersatzteile, so. Diesel,
Hafengebühren.
Das ist alles eigentlich. Ja, also jetzt nicht nur für Essen. So funktioniert es auch gerade noch. Mhm. Das Boot haben wir uns genau gedrittelt gekauft, also gehört jedem von uns zu einem Drittel. Nico und ich konnten es uns selber leisten und Robert hat sich das Geld quasi geliehen. Wir verkaufen das Boot halt nach der Reise dann wieder. Dann ist es quasi erstmal nur geparkt. So ein Boot hat auch zum Glück, wenn wir jetzt halt, also es ist natürlich versichert, aber wenn wir jetzt nichts grob kaputt machen, hat das auch einen ganz guten Werterhalt. Und genau, jetzt für die Unterhaltskosten sozusagen, da haben wir zusätzlich noch als Einnahmequelle oft Mitsegler dabei. Es ist aber trotzdem so, dass wir jetzt dann quasi, wenn wir in Neuseeland ankommen, im Prinzip erstmal wieder pleite sind und alle arbeiten müssen. Also Robert und ich fliegen zurück nach Deutschland und Nico bleibt in Neuseeland. Also es ist eh vom Wetter her so, dass wir in Neuseeland die Taifunsaison abwarten müssen für im Prinzip ein halbes Jahr und deswegen auch nochmal Zeit haben, dass man einfach 5 Monate nochmal arbeitet und sich so dann den Rest der Reise noch finanziert. Und zusätzlich haben wir mittlerweile aber schon auch das Gefühl, dass wir mit Social Media auf einem ganz guten Weg sind, um halt zumindest dann noch den Rest der Reise so ganz gut mitfinanzieren zu können, sag ich mal.
Ja.
Aber man kann es natürlich auch schon deutlich günstiger machen alles. Also
ja.
Man hätte auch deutlich beim Boot sparen können, man hätte auch bei den Ausrüstungen sparen können. Also man, wenn man es wirklich drauf anlegt, kann man das auch
genau. Sehr
günstig machen.
Ja. Also wenn man es unbedingt machen will, dann kann man es auch zu vielleicht der Hälfte des Budgets oder vielleicht 2/3 oder so machen.
Mhm. Ich würde gerne nochmal auf diese lange Zeit zurückkommen, wenn ihr so eine Pazifik-Atlantik-Überquerung vor euch habt. Ihr habt gesagt, ein Monat ungefähr dann so am Stück. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie es ist, ein Monat auf dem Wasser zu sein und nichts als Wasser um sich rum zu sehen.
Ja.
Wie ist das?
Es geht. Also die erste Woche hat sich ein bisschen gezogen bei uns, weil wir schlechtes Wetter hatten und zwar ein bisschen ungemütlich und so. Aber man rutscht so ein bisschen in so einen Alltag rein, also ich zumindest. Und dann geht der Tag auch echt schnell vorbei. Dann wacht man morgens auf, macht seine Wache, frühstückt, isst was, schaut irgendwie ein bisschen Kram, kümmert sich um einen Watermaker oder sowas. Und dann ist es auch schon wieder Abend und dann legt man sich schon wieder ins Bett und wacht irgendwann mitten in der Nacht auf, wenn man Wache hat. Und dann verschmilzen die Tage so ein bisschen ineinander und es geht dann doch. Also im rückblickend bin ich immer überrascht, wie schnell es dann doch ging. Bei der Atlantiküberquerung fand ich es richtig krass. Da hatten wir, glaube ich, 27 Tage oder so. Also so mega viel gucke ich dann auch gar nicht aufs Wasser, bin ich ganz ehrlich. Also ich lenke mich dann doch schon sehr ab mit anderen Dingen oder so. Weil es ist schon sehr viel Blau einfach. Und es ist schön, ja. Aber irgendwann ist auch mal gut, finde ich.
Gibt's denn, du hast gerade Alltag gesagt, neben all diesem Alltag gibt dann all diese Routinen, die man dann da so abarbeitet, auch so besondere Momente in den 27 bis 30 Tagen? Du hast gesagt, ja. Man ist auch nicht immer so allein, wie man denkt. Was habt ihr so erlebt?
Ja, also ein besonderer Moment, der eigentlich immer den Alltag aufrüttelt, ist, wenn wir einen Fisch fangen.
Mhm.
Das ist immer ein Highlight für den Tag und dann ist es auch ein Tagesgeschäft, was dann da gemacht werden muss. Das ist dann immer, dann kommen alle hoch ins Cockpit und dann, oh ja, jetzt ist der Fisch hier. So, dann haben wir endlich wieder was zu tun. Das ist richtig cool. Das bringt dann immer so richtig viel Energie irgendwie ins Boot wieder. Und was auch jetzt bei uns richtig krass war bei der Pazifiküberquerung, war das andere Boot, von dem ich gerade geredet habe. Das ist ein dänisches Pärchen. Und die hatten einen 80 Kilo schweren Thunfisch gefangen im Pazifik.
What?
Und die waren zu 8 auf ihrem Boot.
Die sind wirklich irre.
Okay.
Und haben diesen Fisch da rausgezogen und haben schon wirklich eine Menge von diesem Fisch gegessen, aber sie konnten irgendwann halt
und
einfach
nicht
mehr.
Und die hatten keinen Tiefkühler.
Und dann waren wir zum Glück in der Nähe und dann haben die uns über Starlink geschrieben und dann haben wir uns einen Rendezvous-Punkt auf dem Ozean ausgedacht und gesagt, okay, dann und dann treffen wir uns dort. Dann sind wir denen noch so ein bisschen hinterhergefahren und dann in einer sehr aufregenden Mission mit Bojen und Mülltüten und allem möglichen Kram haben wir dann da eine kleine Thunfischübergabe mitten im Pazifik gemacht. Dann haben die uns da bestimmt so 10 Kilo oder so Thunfischfilet an eine Boje gepackt, über Bord geworfen und wir haben es aufgesammelt.
No way.
Also wir hatten einen Tiefkühler, haben das dann eingefroren und haben, glaube ich, auch 10 Tage oder so
Bis zum Ende haben wir dann jeden Thunfisch Tag gegessen. Irgendwann war auch für uns zu viel.
Ja.
Oh, wow.
Also das war schon cool.
Apropos über Bord gehen und über Bord werfen und Dinge an Bord reinholen. Wie oft wollt ihr euch gegenseitig über Bord werfen, wenn man so 30 Tage auf engstem Raum und echt nicht runter kann?
Gar nicht, das ist verboten.
Über Bord gehen ist verboten, ja. Ne?
Sinnbildlich meine ich.
Es ging. Also da hatten wir bis jetzt noch nie Probleme. Also am Ende, da muss ich schon sagen, am Ende von der Pazifiküberquerung ist es eng geworden an Bord. Also da dachte ich echt so, boah, jetzt wird's auch langsamer Zeit, dass wir hier ein bisschen ankommen und so, weil wir 5 Leute hier auf engstem Raum, das ist dann schon... Ist schon eine Aufgabe.
Ja, ich vergleiche das gerade so mit dieser Corona-Situation. Alle so am Anfang cool, wir haben endlich mal wieder Zeit für uns innerhalb der Familie. Und nach einer gewissen Zeit so, hey, es wäre schon cool, wenn wir mal wieder irgendwie raus könnten.
Ja, voll, auf jeden Fall. Ich glaube, der Unterschied ist halt, dass man zu Hause so weiß, was für Möglichkeiten man hat, dass man jetzt einfach weggehen kann oder dass man jetzt ins Café gehen könnte, theoretisch, wenn jetzt nicht Corona wäre oder so. Aber das weiß ja jeder, dass es hier nicht geht. Also man kann schlecht mitten im Ozean zu Starbucks fahren oder so. Also ich glaube, bei uns funktioniert es ganz gut. Aber wir sprechen auch oft und viel darüber. Also das ist auch echt wichtig, finde ich.
Apropos Starbucks, gibt's was, was ihr richtig vermisst?
Ja, wir machen es auch. Wir machen uns öfter Gedanken, weil wir auch, wie gesagt, immer wieder Leute haben, die uns besuchen und uns auch Sachen mitbringen können. Aber meistens fällt es uns schwer, irgendwas zu finden. Also halt so materielle Sachen, immaterielle Sachen auf jeden Fall. So mal wieder bei der Familie zu Hause sein oder halt irgendwie in Deutschland feiern gehen oder irgendwie sowas, was wir auf jeden Fall vermissen. Aber so jetzt an rein materiellen Sachen ist schwierig, außer irgendwie so Gerichte, aber die man halt nicht mitbringen kann. Also irgendwie zu Hause mal wieder das und das Essen, das schon, aber sonst, also fällt mir immer nichts eigentlich.
Wenn der Robi jetzt hier sitzen würde, wird er sagen, eine Waschmaschine.
Ja.
Eine Spülmaschine.
Ja.
Oder eine Dusche, die unendlich lang warmes Wasser
nicht aufs Wasser abduschen
kann. Ja, nicht aufs Wasser achten.
Genau. Ja, das können viele Reisestile verstehen. Fahrradfahrer, auch Vanlifer.
Ja,
ja. Kein Wasser haben ist immer ein Problem.
Und der Geschirrspüler, das nervt auch, einfach wenn es täglich zur Routine gehört. Ich meine, es gehört ja auch bei so vielen Menschen im Alltag zur Routine, abwaschen zu müssen. Nicht jeder hat einen Geschirrspüler.
Ja. Ja, voll.
Man merkt aber dann, wenn man ihn hat, was das für ein Luxus ist, ja.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Wie ist es dann nach so einer langen Zeit, wenn wir nochmal zur Atlantiküberquerung, Pazifiküberquerung zurückkommen, nach so einer langen Zeit wieder an Land zu sein oder das Land zu sehen als erstes Mal?
Also das Land sehen ist immer sehr, also ich finde es sehr speziell und auch sehr, also wirklich, das ist so ein richtiges High, also wo man sich krass freut. Man kann auch tatsächlich, das, also muss man glaube ich auch, mehrere Wochen dafür auf See sein, damit es geht, aber man kann auch das Land dann riechen manchmal schon, bevor man es sieht. Also das finde ich auch sehr abgefahren, weil man halt so wenig Reize geruchsmäßig auf dem Ozean hat, dass
der Ozean riecht,
ne? Ja, dass man das wirklich also sofort riecht, wenn halt irgendwie also so grün halt einfach irgendwie, ich weiß nicht genau, was man dann da eigentlich riecht, aber halt so Bäume oder Gräser oder so. Und also das ist schon immer sehr krass. Und das erste Mal an Land gehen, dann finde ich meistens überfordernd. Also eher Reizüberflutung, vor allem wenn noch irgendwie viele Menschen im Spiel sind. So ein bisschen unterbewusst merkt man trotzdem einfach, dass was falsch ist, wenn die Schiffsbewegung fehlt. Also viele werden ja auch richtig landkrank, also wenn man einfach wieder festen Boden unter den Füßen hat.
Ja.
Bei mir war es am Anfang auch immer so in kleinen Räumen, irgendwie in der Dusche oder in einem kleinen Häuschen.
Wenn du auf
dem
Klo sitzt, auf einmal bewegt sich das Klo um dich herum.
Ja.
Oh Gott.
Das ist lustig.
meistens ist es ja dann auch so, dass wenn man ankommt, dass man dann ziemlich übernächtig ist von irgendwie den ganzen Nachtwachen davor. Eigentlich würde man jetzt denken, nach 31 Tagen auf See, dass man sofort alles an Land entdecken will und alles sehen will. Aber so das erste Ankommen, der erste Tag ist meistens
Schlaf.
Ja, Schlaf. Eigentlich ist es sogar auf der Pazifiküberquerung so gewesen, dass wir gar nicht direkt an Land gefahren sind, sondern erstmal einfach froh waren, dass der Anker gefallen ist und das Boot sich nicht bewegt hat.
Mhm.
Und das war schon absolutes Highlight. Und dann,
ja, dann sind wir abends noch,
an den Strand gefahren, einmal für eine halbe Stunde oder so, aber ja, das war's,
das
dann
war
auch.
Geil.
Ja, das war
ich
geil.
Ich habe mich da auch erstmal in den Sand gesetzt und den Sand durch meine Finger rieseln lassen, das war krass.
Ja, aber da habe ich mir schon so gedacht, dass wir halt nicht einfach sofort Dingi ins Wasser, an Land und rumgehen. Da, jeder hat sich erstmal hingesetzt, ein Bier und erstmal die Ruhe vom Schiff genossen, bevor man irgendwie in den Gedanken daran gefasst hat, dass man jetzt sofort
erstmal ankommen, erstmal realisieren, wo man jetzt hier irgendwie ist.
Ja, ist wahrscheinlich auch so eine Daueranspannung, ne? Wenn man dann 27 Tage an Bord ja auch mal ein paar Stunden.
Man hört jedes Geräusch.
Ja, und auch so Verantwortungsbewusstsein einfach fürs Schiff. Ja. Also wir haben alle drei ist bei uns so, dass wir, also wir schlafen schon natürlich auch, sonst wird es nicht gehen, aber man schläft anders. Man schläft halt immer mit einem offenen Ohr und wenn sich irgendein Geräusch hier an Bord verändert vom Wind oder wenn irgendwas ist, dann sind wir alle drei sofort wach, ohne dass wir geweckt werden müssen. Und das hat man halt so ein bisschen einfach drin. Und wenn man dann, wenn das Schiff wieder ruhig liegt und man weiß, jetzt ist alles safe, wir sind in der geschützten Bucht, dann fällt da schon eine ziemliche Last ab.
Ja, was auch lustig war, als wir nach der Pazifiküberquerung angekommen sind, man bewegt sich richtig lange ja nicht viel, ne? Also man ist ja schon eher so am Sitzen dann 30 Tage lang und wir mussten, als wir auf den Marquesas angekommen sind, mussten wir 2 Kilometer zu dem Customs Officer laufen und halt in Französisch-Polynesien einreisen. Jeder von uns hatte so krasse Muskelkater in den Waden und in den Schienbeinen. Ich hatte eine Woche lang Muskelkater von dieser kurzen Strecke, die man da gelaufen ist. Das kommt noch dazu.
Also euren Körpern wird auf jeden Fall nicht langweilig.
Nee, echt nicht.
Bisschen habt ihr schon verraten von eurem Plan, wie es jetzt weitergeht. Bis November Neuseeland, dann arbeiten, halbes Jahr Pause. Was ist das Ziel? Wo geht's danach hin? Was wollt ihr noch schaffen, in Anführungsstrichen?
Also das Ziel ist immer noch, war es von Anfang an, die Welt zu umsegeln, also einmal komplett rumzufahren. Und wir haben auch eine offizielle Startlinie, wo wir so richtig bewusst selber drüber gefahren sind. Die ist zwischen Sardinien und Korsika, Bonifacio. Und also wir sagen mittlerweile, wir haben keine genauen Pläne mehr. Wir nennen das jetzt immer Ideen, weil sich immer so viel ändert. Und die Idee ist jetzt gerade, das war aber auch schon die ursprüngliche Idee, nach der Taifunsaison in Neuseeland, also nächstes Jahr dann so im Mai weiterzufahren. Und dann geht's wieder Richtung Norden, Richtung Fidschi. Und dann innerhalb eines Jahres über eben Indonesien, Sri Lanka, Malediven, Singapur, Straße von Malakka Richtung Suezkanal zu fahren und dann durch den Suezkanal wieder ins Mittelmeer und dann im Mai 2025 irgendwann so um den Dreh um
26.
uns
nächstes Jahr.
Ja, 2026.
Welches Datum
also
haben wir eigentlich?
Also in 2 Jahren. Ja, stimmt.
Das ist auch immer ein Problem.
Ja, es ist manchmal ein Problem. Genau, da dann über die Ziellinie zu fahren und das Boot zu verkaufen und irgendwie mal gucken, was dann passiert. Aber dann ist die Reise offiziell beendet sozusagen, weil wir einmal rum sind.
Aber es klingt doch schon mal nach einem Plan beziehungsweise nach einer Anhäufung von Ideen, die doch sehr realistisch klingen, wenn man euch da zuguckt, was ihr so macht. Da traue ich euch relativ viel zu. Habt ihr noch zum Abschluss Tipps für alle, die diesen Traum auch haben? Ein paar hast du schon genannt. Welche Fähigkeiten, welche Kenntnisse, welche Eigenschaften braucht man, um das überhaupt so durchzuziehen, wie ihr das durchzieht? Kann das jeder oder was würdet ihr sagen?
Ich glaube nicht, dass es jeder kann, Also abgesehen von jetzt den Skills, die man dafür braucht, ob man jetzt gut Wetter vorhersehen kann oder
ich würde sagen,
die Skills sind zweitrangig, die trainiert man sich irgendwann an. Also vieles kommt auch mit der Zeit. Also ich habe während dieser Reise das allererste Mal mit einem Watermaker gearbeitet und habe das davor nicht gewusst, was das ist und was das macht und wie das funktioniert. Und das kommt dann einfach, ja. Aber ich glaube, was halt wichtig ist, ist, dass man braucht ein gewisses Mindset. Man muss halt einfach irgendwie extrem offen allem gegenüber sein und man darf sich nicht zu sehr irgendwie in seine Pläne verbeißen, weil am Ende ist das Wetter einfach der Stift, der den roten Faden dann zieht, der dann sagt, nee, du fährst jetzt nicht und wenn du doch fährst, dann wird's richtig ungemütlich, Kollege. Und
aber auch nicht nur das Wetter, es gibt auch so viele Sachen, die sich irgendwie am Boot ändern können, die einfach die Gesamtsituation sofort verändern und man muss, also da haben wir auch viel gelernt, aber ich glaube, dass viele ein großes Problem damit hätten. Man kann sich auf nichts einstellen, also man, das ist das, was ich gesagt habe, wir machen nicht mal für die nächste Woche konkrete Pläne, weil wir halt wissen, dass wir uns darauf nicht verlassen können. Also man muss super spontan bleiben und halt sein und man muss es können, gut mit Veränderungen schnell umzugehen und damit halt happy zu sein auch. Und man muss halt aufpassen, dass man nicht da drin verfällt, sich dann immer Gedanken darüber zu machen, was hätte sein können, wenn es anders gewesen wäre. Und ich glaube, wenn man das aber kann und Bock drauf hat.
Ja, es muss einem Spaß machen, auch so ein bisschen zu schrauben und so. Es wird auch einiges kaputt gehen. Ja. Es ist auch nervig. Es ist wirklich nervig. Und es ist ein krasses Problem, manchmal Satzteile zu finden. Und es macht auch nicht immer unbedingt Spaß, aber es gehört halt dazu, wenn man nicht unendlich viel Geld hat. Mhm. Ja, also ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach ein bisschen gelassen ist, wenn man diese ganze Sache rangeht. Und wenn man es vor allem mit Crew macht, dann ist es extrem wichtig, dass man nicht auf sein Ego. Also das Ego hat keinen Platz in der Crew. Das funktioniert nicht. Man muss da als Team denken dann.
Ja.
Aber ansonsten, ja, es gibt einen Haufen Bücher, es gibt super viel YouTube-Material, was man sich
und
anschauen
auch echt,
kann.
Echt eine sehr coole Community.
Die Community ist krass. Also ein wirklich guter Tipp, der uns, glaube ich, am meisten geholfen hat, ist der Transozeanverein. Da gibt's so einen großen und regen Austausch über Technikprobleme, über Wetterprobleme, über alles Mögliche. Und für uns hat es, also jetzt in der Südsee ist es nicht mehr so relevant für uns geworden, aber so die ersten 9 Monate, würde ich sagen, haben wir da sehr viel Informationen rausgezogen.
Ja.
Und also vielleicht noch so als Tipp, wenn jetzt irgendjemand zuhört, der Bock drauf hat, sowas zu machen. Also wir merken auch, dass so ein bisschen Segeln teilweise auch so ein bisschen das neue Vanlife ist. Also es ist schon sehr steigender Markt auch. Einfach halt machen. Also es ist super schwer in dem Bereich irgendwelche, ja, wir werden oft gefragt, welche Scheine man braucht oder so. Aber diese deutschen Segelscheine vor allem sind halt super veraltet und bringen wirklich gar nichts. Mein Tipp ist immer einfach mal, es gibt mittlerweile einige so Organisationen, wo man sich so Chartertouren quasi anschließen kann. Also das ist ja so das, wo man am nächsten, sag ich mal, rankommt an diesen Lifestyle, ein eigenes Boot zu haben, weil es halt super schwierig, das irgendwie sich mal bei wem anzuschauen, weil es halt doch nicht so viele machen. Dass
man immer, vor allem, wenn man gar keine Segel
hat. Ja, und es gibt auch super viele Leute, die halt, also kann ich auch verstehen, die jetzt auch nicht so wie wir Leute mitnehmen wollen, weil du halt, es ist ja dein Zuhause, du wirst jetzt nicht irgendwie dann doch mal wen Fremden da mitnehmen. Aber es gibt Join the Crew und Soul Sailing, kann ich da vielleicht mal nennen, gibt es halt Organisationen, wo man sich zumindest diesen Urlaubs-Charter-Segeln für eine Woche oder 2 Wochen mal anschließen kann, wo man halt dann in der Crew ist mit anderen Leuten und einfach mal dieses Leben auf dem Boot halt ein bisschen kennenlernt. Das ist halt immer noch was ganz anderes, wie das, was wir jetzt hier machen, aber schon mal ziemlich nah dran und man kriegt ein Gefühl für die Größe des Bootes und wie es ist, auf dem Boot zu leben und so ein bisschen den Lifestyle, eigentlich auch viel die schönen Sachen außenrum, weil in der Charterwoche muss man selten was reparieren. Und wenn einem das taugt, dann kann man da, glaube ich, gut drauf aufbauen und dann
sieht man auch, was man braucht.
Ja, und man muss es einfach machen dann, also einfach machen.
Ja, man braucht sich nicht so verkopfen mit den ganzen Scheinen. Also ich habe nur ein SPF BIN und sonst nichts. Es ist der kleinste Schein, den es gibt. Das kommt dann. Also wenn man es mal machen möchte, sollte man es einfach mal ausprobieren und dann weiß man schon, was man braucht und was nicht.
Und wenn wir dann lossegeln, wo müssen wir unbedingt hin?
Also jetzt auf unserer Reise würde ich schon sagen,
ich finde die San Blas Insel sehr geil.
Also es ist halt ein, ein Gebiet von Indigenen in Panama, das so ein bisschen autonom ist. Also es ist schon Teil Panamas, aber die haben quasi so ein Recht, ihr Gebiet autonom zu regeln. Und es gibt eine Straße dorthin und eigentlich über einen Landweg keinerlei Möglichkeit, so richtig dahin zu kommen. Also es ist nichts asphaltiert oder so. Deswegen ist es noch so ein bisschen so ein geheimes Paradies, was man halt nur erreichen kann, wenn man mit dem Schiff dorthin fährt.
Aber und ich muss auch sagen, Sardinien ist echt nicht schlecht. Also das ist direkt vor unserer vor der Nase. Es gibt richtig schöne Plätze auf Sardinien. Es gibt gutes Essen. Es ist preisgünstig, also deutlich günstiger als die Karibik auf jeden Fall. Mhm. Und wenn man gerade mit Segeln anfängt, ist es schon irgendwie eine coole Ecke, da zu sein. Also es macht schon Spaß.
Also allgemein können wir vielleicht, also hier auch jetzt Südpazifik ist krass zu sehen, aber wir können auch auf jeden Fall mittlerweile sagen, dass das Mittelmeer wirklich sich nicht verstecken braucht. Also es ist zwar die Unterwasserwelt tot und ich sag mal, die Natur ist jetzt an den meisten Stellen nicht mehr so völlig naturbelassen, aber es bietet halt einen extremen Mehrwert, was Kultur und Essen und einfach so das Leben angeht. Also es lässt sich schon sehr gut aushalten im Mittelmeer.
Also Französisch-Polynesien ist aber auch extrem schön, muss man sagen. Das kann man auch gerne mal hinsehen, wenn man möchte.
Aber es ist jetzt nicht der allernächste Weg.
Ja, das stimmt. Habt ihr schon mal so einen richtigen Kulturschock gehabt, wo ihr wart?
Also bei mir ein bisschen in Verbindung mit dem, was ich vorhin erzählt habe, mit dem Ankommen in der Karibik, war das bei mir so, dass wir in Backway, Teil von den Grenadinen, angekommen sind. Ja. Und ich war vorher auch schon mal in der Karibik und wusste eigentlich das so ein bisschen. Da war ich einfach sehr überfordert mit den, wie laut alles war und das Chaos so ein bisschen auf den Straßen, die Leute, die einem irgendwie noch dann was verkaufen wollen.
Die dann die ganze Zeit rufen und schreien, da war ich, also das die war, Autos hupen. Und
ich kannte das eigentlich so von der Kultur und so, aber ich war in dem Moment trotzdem irgendwie extrem überfordert. Einfach
nach 27 Tagen auf See und dann direkt zack.
Und es war super heiß und irgendwie, es war alles ein bisschen too much.
Ja. Mhm. Also mich hat es überrascht, dass hier zum Beispiel in Französisch-Polynesien, also es ist jetzt kein Kulturschock, würde ich sagen, aber es ist eher so überraschend, wie nett teilweise die Leute sind. Also dass die Leute einfach super freundlich waren. Die haben alle gelächelt, die haben jeden gegrüßt, auch wenn die fünfmal an dir vorbeigefahren sind, haben die dich gegrüßt und die waren einfach super cool drauf und man hat es richtig gespürt. Also ich fand, man hat sich einfach irgendwie sicher gefühlt dort. Man wusste, dass einem hier nichts passiert. Und es war einfach so richtig eine gelassene Stimmung irgendwie. Das fand ich sehr bemerkenswert. Es hat Spaß gemacht, ja.
Das klingt so schön und ich könnte Stunden mit euch sprechen. Leider haben wir die Zeit nicht. Das müssen wir irgendwann anders nochmal fortführen. Vielleicht muss ich nach Neuseeland kommen. Da war es nämlich sehr, sehr schön. Ich würde euch allen empfehlen, da zu bleiben das halbe Jahr. Es ist einfach unfassbar schön da. Erstmal danke für eure Zeit, dass ihr für uns so früh aufgestanden seid hier heute.
Ja, gerne. Es war schon nicht so einfach, aber es ging.
Ich bin extra lange wach geblieben. Das ist in meinem Alter auch nicht so einfach.
Vielen Dank dafür.
Immer diese Zeitverschiebung.
Ja.
Also, wenn auch ihr Lust habt, den Jungs weiter zu folgen auf ihrer Segeltour, dann schaut mal in den Shownotes dieser Folge vorbei. Da findet ihr nämlich alle wichtigen Infos und Links. Und wenn ihr das macht, klar kennt ihr, schenkt uns gerne noch ein paar Sekunden eurer Zeit, bewertet unseren Podcast in eurer App und schickt die Folge dann auch nochmal an alle weiter, die das Thema Segeln interessieren könnte. Danke dafür und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder mit einer neuen Folge, mit einer neuen Reiseform. Bis dahin, macht's gut, ciao und tschüss auch nach ganz woanders.
Moria. Ja.
In die Sonne nach Moria. Ciao, ciao.
Ciao, schönen Abend.
Moria, ja gut, hätte ich mir auch merken können, ne?